Der Fantastikon-Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell.
Abercrombie betrat die Bühne im Jahre 2006 als ein junger Filmeditor, der sich der Schreiberei zuwandte. Sein erstes Manuskript, The Blade Itself, wurde vom britischen Verlag Victor Gollatsch Limited gekauft. Interessanterweise erschien die deutsche Ausgabe bei Heine im selben Jahr, während der Roman in den USA erst 2008 herausgegeben wurde. Da hatte Abercrombie seine Trilogie mit Before They Are Hanged und Last Argument of Kings bereits abgeschlossen. Das ist deshalb gesondert hervorzuheben, weil Abercrombie, wie wir gleich sehen werden, zu einer günstigen Zeit ins Feld schoss. Ich begrüße euch zur Buchbesprechung der sogenannten Klingentrilogie von Joe Abercrombie, die im Original First Law Trilogy heißt und aus folgenden Büchern besteht: The Blade Itself, Before They Are Hanged und Last Argument of Kings. Heine hat, wie üblich, Überschriften gewählt, die im Gegensatz zu den sprechenden Titeln eine einzige Frechheit sind, an die sich das deutsche Publikum jedoch mittlerweile gewöhnt haben dürfte. Kriegsklingen, Feuerklingen und Königsklingen. Logan hechtete zwischen den Bäumen hindurch. Seine nackten Füße rutschten auf dem nassen Boden, dem Schlamm und den glitschigen Kiefernadeln immer wieder aus. Pfeifend schoss der Atem aus seinem Mund und das Blut dröhnte in seinem Kopf. Er stolperte und prallte hart auf der Seite auf, wobei er sich fast die eigene Axt in die Brust bohrte. Dann lag er keuchend da und spähte angestrengt in den dämmerigen Wald. Einen Augenblick zuvor war der Huntsmann noch bei ihm gewesen, da war er sicher. Aber jetzt war er nirgendwo mehr zu sehen. Was die anderen anging, wer konnte sagen, wo sie steckten? Er war vielleicht ein toller Anführer, dass er sich derart von seinen Jungs trennen ließ. Er musste versuchen, zu ihnen zurückzufinden, aber überall wimmelte es von Shankar. Er spürte, wie sie sich zwischen den Bäumen bewegten. Ihr Geruch stach ihm in die Nase. Ihm war, als ob irgendwo zu seiner Linken Gebrüll ertönte. Vielleicht ein Kampf. Logan zog sich langsam wieder auf die Füße und versuchte, dabei möglichst wenig Geräusche zu machen. Da knackte ein Zweig und er fuhr herum. Ein Speer schoss auf ihn zu. Ein grausam aussehender Speer, mit einem Shankar hintendran. »Iek!« entfuhr es Logan. Er drehte sich ruckartig zur Seite, glitt aus und fiel aufs Gesicht. Dann rollte er sich durchs Unterholz und erwartete jeden Augenblick, den Speer im Rücken zu spüren. Schwer atmend rappelte er sich hoch. Wieder sah er, wie die helle Spitze auf ihn gerichtet war. Er duckte sich aus der Schusslinie und verschwand hinter einem Baumstamm. Als er dahinter hervorspähte, zischte der Blattkopf und stach nach ihm. Logan guckte nun auf der anderen Seite hervor, nur für einen Augenblick. Dann bückte er sich, sprang um den Baum herum und schwang die Axt, wobei er so laut brüllte, wie er nur konnte. Mit einem lauten Knacken grub sich das scharfe Blatt in den Schädel des Shankar. Glück gehabt. Aber allmählich war Logan auch der Ansicht, dass er ein bisschen Glück verdiente. 2003 hat Scott Becker sein Darkness That Comes Before veröffentlicht, epische Fantasy mit einer extremen Überbetonung der schmutzigen Seite des Geschichtenerzählens. Manche nannten das mutig. Zu der Zeit, als Abercrombie seine Romane begann, schien sich gerade ein neues Subgenre herauszubilden: Grimdark. Wörtlich sowas wie trostlos dunkel. Es ist fast unmöglich, Grimdark sinnvoll zu definieren. Manche nennen es einfach Realismus. Betrachtet man Abercrombie unter dieser Begrifflichkeit, dann liefert er die Quintessenz des Grimdark, so wie etwa William Gibson die Quintessenz des Cyberpunk lieferte. Nicht der Stammvater, aber die Ikone, der Fachmann. Oft wird nämlich vergessen, dass bereits Autoren wie John M. Ford mit seinem Web of Angels oder sogar Philip K. Dick mit seinen Träumen Roboter von elektrischen Schafen den Grundstein für Gibsons Aufstieg legten. Genauso gut kann man sagen, dass Grimdark bereits in Robin Hobbs Weitseher-Trilogie, Michael Moorcocks Elric und George R. R. Martins Lied von Eis und Feuer angelegt ist. Aber Cyberpunk wurde trotzdem nicht eher geboren, bevor Gibson nicht die ganze Maschinerie mit seinem Neuromancer anwarf. Hierzu gibt es eine Sendung über den Steampunk im Fantastikon. Und auch Grimdark wurde erst zum Begriff durch Abercrombies The Blade Itself. Hinter der Tatsache, dass First Law der Inbegriff des Grimdark überhaupt ist, verbirgt sich eine weitere Erkenntnis. Abercrombie nimmt sich die epische Fantasy vor und verspeist diese zu Mittag. Ich vermute, dass manche Autoren Antihelden nur aus dem Grund heraus kreieren, um das Klischee, das mit dem Heroismus einhergeht, zu umgehen. Allerdings wird in den Händen eines wenig begabten Schriftstellers der Antiheld zu eben solchem Klischee wie der Held. Grimdark Fantasy kann genauso abgestanden wirken wie die schlimmste heroische Fantasy. In Joe Abercrombies Buch, über das bereits verdammt viel im Internet gesagt wurde, sind die Protagonisten ein Berserker, ein Folterknecht und ein Dandy. Das sieht zu Beginn stark danach aus, als hätten wir es hier mit besagtem Klischee zu tun, aber das ist definitiv nicht der Fall. Die Linie zwischen Gut und Böse ist in Abercrombies Werk sehr verwaschen. Am deutlichsten tritt das bei Sand Dan Glockta, dem Folterknecht, zutage. Glockta war einst die Berühmtheit des ganzen Königreichs, tapfer und schneidig, ein Turniersieger und vollendeter Liebhaber. Er führte einen legendären Sturm gegen die feindlichen Görgisch an und dann wurde er gefangen genommen und gefoltert, auf heftige Weise. Der Glockta, der nach Hause zurückkehrte, als der Krieg zu Ende war, wurde von niemandem mehr wiedererkannt. Nicht länger mehr die heldenhafte militärische Berühmtheit, widmete er sich dem Geschäft, auf das er sich aufs Beste verstand. Er lässt Menschen leiden. Er erzwingt Geständnisse und zerstört Leben. Und er genießt es, das ist nicht zu leugnen. Schmerz umgibt ihn in jedem Augenblick. Sein eigener und jener, den er herbeiführt. Er ist keiner von den Guten. Aber er ist auch kein amoralischer Sadist, wie er in minderwertigen Romanen oft zu finden ist. Im Gegensatz also. Glockta ist verwirrt, um es gelinde auszudrücken. Reste seiner Großzügigkeit und Nachsicht gelangen immer mal wieder an die Oberfläche. Über die Spanne von 3 Büchern hinweg gelingt es Abercrombie sogar, den Leser mit Glockta mitfühlen zu lassen. Das stete Aufzeigen von Glocktas eigenen Schmerzen leistet das allerdings nicht. Eher macht das seine Berufswahl umso abstoßender. Man ist als Leser gleichermaßen hin und her gerissen. Abercrombie vermeidet einen plötzlichen Sinneswandel. Welpen aus einem brennenden Haus retten? Nichts von diesem Mist. Glocktas gute Seite wird nur allmählich sichtbar und es gibt nicht viele Episoden davon. Wenn tatsächlich also so etwas wie Verständnis mit diesen heruntergekommenen Leuten entsteht, dann weil Abercrombie sich erlaubt, die Figuren sich permanent selbst in Frage zu stellen. Die Sicherheit ihrer Handlungen, insbesondere die moralische Sicherheit, die unerschütterliche Selbstrechtfertigung, bringen ausschließlich die sehr üblen Schurken mit. Das abgefuckte Trio, bestehend aus dem Folterknecht, dem psychopathischen Barbaren und dem Gecken, gewahren ihren Anstand durch gelegentliche Selbstzweifel. Bei Glockta ist das zweifellos am konstantesten zu beobachten. Nicht zuletzt durch die heftige Selbstironie. Er fühlt sich niemals wohl, ist nie im Einklang mit dem, was er tut, sucht aber auch keinen Weg, dem zu entkommen. Der Nordmann Logan, alias der blutige Neuner, ist einer der rücksichtslosesten Killer auf der Welt. Aber er hinterfragt seine Taten. Der Gag, Jessal Dan Luther, wird zunächst als ein unsympathischer Egoist dargestellt, aber je mehr Macht und Verantwortung er erhält, desto weniger mächtig fühlt er sich. Die Sympathie des Lesers steigt. Eine Methode, die Abercrombie anwendet und die aus der modernen Literatur kaum wegzudenken ist, betrifft den Stil der Point-of-View-Figuren. Die Szenen mit dem Nordmann sind kurz, unverblümt und harsch. Die Szenen des Folterknechts hingegen sind länger. Der Sarkasmus und die Selbstbetrachtungen des Charakters werden kursiv dargestellt und sind allgegenwärtig. Diese Technik wird ausschließlich bei Sand Dan Glockta angewandt. Robert Jordan und George R. R. Martin verwenden die Technik des figurenbasierenden Stils ebenfalls. Das ist hilfreich, um zahlreichen Subplots zu folgen und erfüllt eine ähnliche Aufgabe wie ein Bild, das man betrachtet und wiedererkennt. Es wird dadurch für den Leser einfacher, sich sofort in die Szene hineinzufinden und sich mit dem jeweiligen Charakter oder Stil zu identifizieren. Aber Crombie indes macht dies herausragend. Sein Werk hat nichts Wortschinderisches, Aufgeblasenes, wie Martin und Jordan in ihren schwachen Momenten. First Law ist perfekt ausbalanciert, brutal, witzig, schockierend und poetisch. Es ist natürlich wahr, dass die First Law Trilogie zur epischen Fantasy gehört. Sie ist eine Antwort auf Robert Jordan und eine perfekte Ergänzung zu George R. R. Martin. Ironischerweise beginnt alles mit einem Zitat aus dem ersten Werk der epischen Fantasy schlechthin, Homers Odyssee. Die Klinge selbst verführt zu blutiger Tat. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!